Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und ihr hört den wohl täglichsten Spiele-Podcast der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal so. Bei mir ist die Christine, guten Morgen.
Guten Morgen Manu, guten Morgen da draußen, hallo.
Du brauchst dich gar nicht so groß vorstellen heute, das ist doch wunderbar, oder? Wir müssen gar nicht so viel über deine Jobsituation reden heute.
Es stimmt, ich bin ausnahmsweise mal immer noch beim gleichen Arbeitgeber wie letztes Mal, nämlich Giga. Und jetzt mal wieder zu Gast. Ich freue mich auf jeden Fall heute richtig drauf, weil das ist so richtig mein Thema heute.
Das Spiel, um das es heute geht, ja.
Ja,
genau. Du hast ein neues Team bei Giga, da waren ja schon einige hier zu Gast. Habt ihr euch schon gut eingelebt? Hat sich die Community schon an euch gewöhnt?
Ja, so langsam aber sicher schon. Man braucht natürlich erstmal ein bisschen Zeit, um auch überhaupt mit Giga an sich warm zu werden, gerade für die Neuen. Wir haben uns erstmal für ein paar Wochen dran gemacht, neue Formate zu entwickeln. Und es gab ja im November und Dezember dann doch reichlich viele Spiele, die rauskamen, die getestet werden wollen. Weswegen es halt einfach alles sich so ein bisschen gezogen hat, gerade über die Weihnachtszeit mit der Einarbeitung. Aber jetzt geht's halt langsam richtig los. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit, mal Sachen auszuprobieren. Und die Leute mögen die Neuen halt auch immer mehr und mehr mit jedem Video. Das ist ganz schön zu sehen gerade.
Ja, kann man Anne auch nicht mögen? Es geht doch gar nicht, oder?
Nee, die ist total lieb. Ja, ich freue mich auch echt sehr, sie mit dabei zu haben. Ja.
Gut, dein Thema, das war mir auch sofort klar, als ich dieses Spiel gespielt habe, wen ich da als Gast haben möchte in diesem Podcast.
Oh, das ist aber lieb.
Ja, da ist dein Name natürlich sofort aufgetaucht. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich dich so abgespeichert habe als den absoluten Borderlands-Fan.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, ich habe, als Borderlands 2 rauskam, auch wochenlang über nichts anderes getwittert. Das kann gut sein. Ja, ich liebe das Spiel einfach.
Und Telltale-Spiele sind natürlich jetzt auch, klar, die mag jeder. Das ist jetzt sehr schwierig, da jemanden zu finden, der sagt, Telltale ist voll kacke. Aber die Kombination, erzähl doch mal, wie es dir ging, als du erfahren hast, Telltale Games kündigt an, sie machen ein Adventure-Spiel zu Borderlands. Was war deine erste Reaktion?
Ich glaube, das war damals so ein bisschen hin und her. Erstmal war es so, oh Gott, wie geil ist das? Weil, wie gesagt, ich bin Borderlands-Fan und Telltale fand ich auch immer schon gut. Aber dann so die zweite Reaktion war so ein Innehalten und sich dann fragen, Moment, kann das überhaupt funktionieren? Kann das überhaupt was werden? Ich hatte auf jeden Fall echt ziemlich starke Zweifel, weil ja, Borderlands hat schon einen sehr, sehr eigenen Humor und den muss man halt irgendwie verkörpern können. Ja. Und da war ich mir halt nicht sicher, ob Telltale das wirklich so hinbekommt, ob sie sich dann irgendwie die Schreiber mit reinholen oder was da so der Plan ist. Deswegen habe ich das Projekt dann auch relativ lange ignoriert, weil ich mir dachte, es kommt, wenn es kommt und dann ist es da und dann ist es hoffentlich gut und wenn nicht, dann habe ich halt hoffentlich nicht so viel davon mitbekommen.
Mhm. Um ein bisschen Kontext zu schaffen, vielleicht mal ein paar Worte zu Borderlands, wer es jetzt wirklich nicht kennen sollte. Also das Spiel, über das wir heute reden, ist ein Adventure-Spiel. Telltale Games, die auch Wolf Among Us, Walking Dead gemacht haben oder jetzt eben die Umsetzung zu Game of Thrones, zu der TV-Serie. Also die haben sich ja total spezialisiert auf Adventures. Aber warum wir uns beide so gewundert haben, Borderlands ist eigentlich ein Ego-Shooter von Gearbox Software bei 2K erschienen und ist, ja, also kein ganz gewöhnlicher Ego-Shooter, es ist ein sehr loot-basierter Ego-Shooter mit sehr viel Humor, hast du es ja schon angekündigt.
Und rollenbasierte ja, Elemente viel,
genau,
ja.
Sehr viel so Rollenspielelemente und passte aber dann im zweiten Nachdenken trotz der Ego-Perspektive und dem Geballer und dem Schwerpunkt auf Action, passte es dann doch eigentlich ganz gut in die Telltale-Atmosphäre, weil man, Welt, in die Telltale-Welt, weil, wenn man so sich überlegt, Borderlands hat auch sehr viel Story eigentlich für den Ego-Shooter.
Ja, das stimmt. Also das war auch so mit so einem Grund, warum mir Borderlands immer gut gefallen hat. Die Story ist natürlich jetzt nicht das Großartigste, was man jemals in einem Videospiel an Story gesehen hat. Sie aber ist
trägt
aber immer
sich durch
so.
Den Humor auf jeden
sie,
Fall,
ja. Es trägt sich durch den Humor und es gibt zum Beispiel auch, also es gibt einen DLC zum zweiten Teil, der zum Beispiel selber für sich geschlossen wieder so eine kleine schöne Geschichte erzählt. Also es erzählt viele so kleine schöne Dinge, eine große Geschichte und insgesamt hat das einfach Charme durch das, was es halt zusammengewürfelt ist.
Und die Charaktere. Also ich finde, selten ein Spiel gesehen, was so ausgearbeitete Charaktere hat mit so viel skurrilen Eigenschaften. Also Claptrap ist jetzt ja nur das Paradebeispiel, dieser Roboter, der in dem letzten Pre-Prequel von ja. Borderlands ja auch als spielbarer Charakter auftaucht, aber auch in dem ursprünglichen Borderlands und in Borderlands 2 so für dich so als Ansprechpartner und Ansprechperson und Mission Hub irgendwie dient. Der
ja
wobei
sie haben sich ja so ein bisschen da erst hingearbeitet, ne? Mhm. Also wenn du dir den ersten Borderlands nochmal anschaust, der hat zwar auch so ein bisschen hier und da Humor und Story, aber der wurde eigentlich fast schon noch mehr von diesem neuen Spielprinzip mit diesen ganz vielen Bazillion Waffen, wie sie ja immer sagen.
Genau,
ja. Genau. Davon wurde es halt ganz stark getragen. Und erst zum zweiten Teil hin haben sie sich ja dann Anthony Birch unter anderem, den man von Hey Ash, What You Playing von der Seite Destructoid kennt, haben sie sich an Bord geholt. Und erst da ist das ganze Ding so richtig mit diesem Humor einfach gestartet. Ne? Und das war halt für mich immer so der Punkt, so der halt immer irgendwie in einem Borderlands-Spiel drin sein muss, egal ob das jetzt halt von Gearbox oder diesmal eben von wem anders kommt.
Aber die Welt in Borderlands 1 war trotzdem schon sehr eigenständig und sehr, sehr unique.
Also das stimmt,
durch den Grafikstil allein schon. Und das war dann auch so der zweite Punkt, wo ich dachte, ja, passt eigentlich perfekt in die Telltale-Firma rein, weil auch der Grafikstil ja durchaus Ähnlichkeiten hat. Borderlands hatte schon immer auch diesen Cell-Shading-Look, also diese Anlehnung an die Comic-Grafik mit dicken schwarzen Outlines und so weiter. Und die Telltale-Engine, wissen wir ja, kann einfach diesen Grafikstil sehr gut. Also Geschichten erzählen in dieser Graphic-Novel-Atmosphäre, das kann Telltale. Deswegen hatten viele, glaube ich, eher Sorgen, wie Game of Thrones wird, weil das ja eher an die Serie anlehnt. Dazu haben wir auch einen eigenen Podcast. Aber Borderlands funktioniert grafisch auch sehr, sehr gut. Es passt irgendwie, es ist genau das Mittelding zwischen dem Telltale-Grafikstil und dem, was wir aus Borderlands kennen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mich spricht das optisch auch an.
Sehr bunt und so, ja.
Es ist genau, also es ist eigentlich ähnlich wie The Wolf Among Us, das auch sehr bunt war, aber so ein bisschen diesen Noir-Stil noch drin hat, hat es jetzt eben auch wieder diesen knalligen Farbton mit diesen dicken schwarzen Rändern. Das passt halt einfach richtig gut rein. Du hast es ja eigentlich auch schon im Grunde genommen gesagt.
Anthony Birch hat jetzt aber hier nicht mitgeschrieben. Also das hat sich Telltale nicht nehmen lassen, da selber was zu schreiben, oder?
Wenn ich richtig informiert bin. Korrekt. Also ich hatte extra noch mal im Ask.fm von Anthony Birch mitgelesen. Der schreibt da immer ganz fleißig. Der hatte gesagt, er war beratend bei Tales from the Borderlands mit dabei. Das heißt, er hat quasi so ein bisschen im Hintergrund so geschaut, machen die denn dann auch alles hoffentlich richtig? Er hat aber gesagt, dass er keine einzige Zeile Text geschrieben hat. Das hat Telltale also komplett selbst gemacht.
Da Hut ab, weil kann man glaube ich schon vorwegnehmen, den Humor, also mich zumindest, ich fühlte mich sofort wieder heimisch in diesem Universum, auch wenn ich jetzt nicht hinter der Ego-Perspektive dem Loot hinterherrenne, sondern versuche diesen Adventure, diese Geschichte voranzutreiben, hat für mich auch funktioniert, also es hat die Welt diesen Humor getroffen.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Also es ist sehr, sehr vielseitig, warum dieser Humor funktioniert hat. Und ich denke, wir gehen auf die einzelnen Punkte darauf sicherlich jetzt gleich noch ein. Mhm. Es von der Story her passt es vom Humor. Die Charaktere passen genau vom Humor. Es gibt viele schöne Punkte, wo sich Tales from the Borderlands sogar seine eigenen Spielmechaniken beziehungsweise die Spielmechaniken von Telltale aufs Korn nimmt.
Ja.
Viele kleine schöne Dinge, die so eingestreut sind, die das Ganze einfach zu einer runden Geschichte machen.
Genau. Wer jetzt hier Spoilerangst hat, keine Angst. Wir werden nochmal explizit darauf hinweisen, wenn wir ins Spoiler-Territorium vordringen. Aber wir bleiben jetzt erstmal noch sehr an der spoilerfreien Zone auf jeden Fall dran. Das ist der größte Unterschied, unabhängig jetzt von der Mechanik, das ist klar, fand ich einen sehr cleveren Kniff, weil in Ego-Spielen, in Ego-Shootern spielt man ja meistens die Heldenfigur. Du hast eine Übermacht vor dir und kämpfst dagegen an und bist in der Regel auch der siegreich daraus geht. Ist bei einem Adventure natürlich schwerer zu erzählen und die Autoren haben sich da was sehr Cleveres überlegt, wie ich finde, dass du eigentlich so Side-Charaktere spielst und die werden in diesem Telltale-Adventure auf einmal zur Hauptperson.
Ganz genau, also man spielt quasi zwei Charaktere, das ist einmal der Reese und einmal die Fiona. Reese ist Angestellter bei Hyperion, das ist ein Waffenhersteller aus Borderlands und wird dort zum Hausmeister degradiert. Ganz, ganz witzige Geschichte. Das ist so quasi sein Teil der Geschichte. Er möchte also Rache an seinem Boss üben und dann gibt's andererseits...
Weil er eigentlich für die Beförderung vorgesehen war und sein Kollege bekommt dann die Beförderung und rächt sich an ihm. Genau, das ist so die Prämisse, warum er eine Motivation hat. Ja.
Genau, und die Fiona ist eine Tricktrügerin und sie hat halt zusammen, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Kollege heißt, den Namen habe ich tatsächlich vergessen, aber die beiden haben quasi einen ja, falschen Vault-Key, den man auch aus Borderlands kennt. Das ist so eine Art, ja, Schlüssel, mit dem man so eine Vault, so eine Kammer öffnen kann, wo ganz viele Schätze drin sind. Und die haben eben so einen gefälschten davon und wollen damit halt an das große Geld. Das sind halt diese beiden Prämissen. Und das Schöne daran ist, und das fand ich halt so gut an Tales from the Borderlands, ist, dass man eben beide spielt. Bis jetzt kannte man von Telltale aus Walking Dead, aus Wolf Among Us, aus den ganzen alten Titeln auch immer nur, dass man eigentlich eine Person gespielt hat. Ja, also wir hatten Bigby, wir hatten Clementine, wir hatten Lee, aber wir haben nie zwei Charaktere vorher gehabt. Und dann also kam eben Tales.
Zumindest, genau.
Genau, dann kam Tales from the Borderlands.
Sam und Max mal außen vor genommen.
Stimmt, ja.
Obwohl, nee, da hat man auch nur den Sam gespielt. Stimmt eigentlich. Ich glaube, man hat nie den Max direkt gesteuert.
Ich habe nur das von den alten, habe ich nur noch das Back to the Future gespielt. Da spielt's ja auch nur Marty McFly. Ja. Genau. Also es war quasi sowas, wo sie gesagt haben, hey, jetzt müssen wir halt so ein bisschen was Neues reinbringen. Und das war eben so diese große Neuerung. Wir haben jetzt zwei Charaktere. Man spielt also beide, die sind beide irgendwie in Gefangenschaft und erzählen halt die Seite ihrer Geschichte. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil du hast halt erstmal den Anfang der Geschichte, der von Reese erzählt wird, so. Und dann checkst du aber an vielen Stellen gar nicht so, warum handelt denn jetzt der Charakter so und warum passiert denn jetzt das und ich verstehe es gar nicht. Und später siehst du halt die ganze Sicht von Fiona auf die Dinge, also was so ein bisschen so hinter den Kulissen los ist. Das funktioniert ganz gut, weil die Story dadurch ein bisschen komplexer wird, nicht mehr ganz so geradlinig und mehr so Überraschungsmomente bereithält. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht.
Das funktioniert nicht nur gut, es funktioniert hervorragend. Das trägt diese ganze Episode so dermaßen gut, weil es auch sehr selbstironisch erzählt wird. Also es hat so einen Shortcut Charakter, dass quasi die Charaktere in einer Situation sind, in der sie erzählen, was passiert ist, weil sich jemand dafür interessiert. Und dadurch hast du immer so diese Rückblenden und die Autoren können damit auch in der Zeit hin und her springen und halt das erzählen, was sie gerade für sinnvoll erachten. Und entstehen halt auch so lustige Situationen, dass Reese dann sagt, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und das ganz förmlich ausdiskutiert. Und dann siehst du halt, wie sie da sitzen mit so Kaffeetassen und so den Finger spreizen und dann kommt halt so ein Scratch-Sound und Fiona bricht dann halt quasi so aus dem Off rein mit ihrer Stimme und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Das war doch komplett anders. Und dann gibt's so eine Rückspulmechanik sozusagen, so visuell, wie man es halt aus Filmen kennt, so Cut, Schnitt, und dann siehst du, wie es wirklich passiert ist, beziehungsweise dann bist du in dem aktiven Part, um zu entscheiden, wie es wirklich passiert ist. Also auch diese Ebene hast du ja, du bist dann auf einmal in der Rolle von der Fiona und kannst dann entscheiden, wie es wirklich passiert ist. Und damit spielen sie extrem oft und viel, dass so die Sprünge passieren, also es wird nicht linear erzählt. Und das fand ich großartig, das hat mir total gut gefallen.
Ja, es hat mir auch gefallen. Game of Thrones ist ja nochmal jetzt so ein bisschen anders, wo du ja dann auch einzelne Charaktere zwar spielst, aber die alle so ihre eigenen Geschichten haben. Aber hier so dieses gemeinschaftliche Arbeiten an einer großen Geschichte hat echt fantastisch funktioniert und auch viel, viel Spaß gemacht. Das ist auch so schön, weil sie halt immer nicht so ganz die Wahrheit erzählen. So, es ist immer so halb mit einem Augenzwinkern irgendwie und alles unterscheidet sich so ein bisschen, was die beiden erzählen. Das, finde ich, trägt halt auch die Geschichte mit, ne? Weil du einfach Charaktere hast, Reese und Fiona, aber auch die beiden besten Freunde jeweils von den beiden.
Die jeweiligen Sidekicks, genau.
Genau. Es ist so ein schönes Zusammenspiel einfach von denen. Also es ist die ganze Zeit so ein, wir sind eigentlich irgendwie Freunde und Kameraden, aber eigentlich sind wir auch irgendwie Feinde und mögen uns nicht. Und dann gibt es halt mal wieder ein ernstes Gespräch und dann in der nächsten Szene ist es wieder so ein liebevolles Necken. Und das funktioniert einfach sehr, sehr gut, weil die teasen sich halt wirklich die ganze Zeit. Und dadurch entsteht halt so ein schöner, entstehen so viele schöne, vielschichtige Charaktere. Und das fand ich halt sehr, sehr gut.
Und gerade in der ersten Episode, weil sie sich ja noch nicht kannten bis zu einem bestimmten Punkt, du siehst also, wie sie sich kennenlernen, unter welchen Umständen, ist ja natürlich auch skurril, weil sie sich quasi bei so einem Betrugsversuch kennenlernen, aber beide ja in einen Betrugsversuch verstrickt sind, ohne jetzt mehr zu sagen. Das ist ja das Amüsante daran. Das hat so ein bisschen so dieses unbeholfene Gangsterkomödie-Setting. Und das Schöne ist auch, dass du beiden Charakteren auch als externer Zuschauer ja nie so richtig trauen kannst, wie du schon gesagt hast. Also dieser unsichere Erzähler, nenne ich es jetzt mal, dass du beiden, es kann auch sein, dass die Blödsinn erzählen, es kann aber auch sein, dass es jetzt gerade stimmt, und damit spielen die halt extrem viel. Und es ist einfach auch, es nimmt sich selber halt überhaupt nicht ernst. Also wie du es vorhin schon angekündigt hast, sie machen sich sowohl über Mechanismen lustig, die in Borderlands, also in dem Ballerspiel auftauchen, wie auch in Telltale-Spielen selber. Also du findest dann zum Beispiel auch Lootboxen, ja, wie in Borderlands, und dann ist da halt nichts drin oder so. Oder diese Items, die dann immer so leuchten auf dem Boden, die gibt's hier dann auch. Und auch bekannte Charaktere aus dem Borderlands-Universum reagieren und tauchen auf als Cameos. Und ich glaube, ja, das wird auch in den nächsten Episoden noch viel, 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 viel mehr passieren und auftauchen.
Da war ich sowieso total begeistert als Borderlands-Fan, weil meiner Meinung nach wirklich so, wie sie die Vorlage eingefangen haben, extrem detailreich war. Du hast jetzt schon angesprochen, es gab Auftritte irgendwie von Handsome Jack, von Zero, die Psychos sind dabei, Marcus, dieser Waffenhändler mit dem russischen Akzent, total klasse, dass man die alle da trifft. Aber es waren halt auch so viele, viele Kleinigkeiten, wo man erst gar nicht mit gerechnet hätte. Mir fällt da zum Beispiel ein, dass der Reese, der hat ja zwei unterschiedliche Augenfarben und hat in einem Auge, hat er sowas, ja, was ist denn das, irgendwas implantiert, womit er quasi ähnlich, ja, genau, womit er so ähnlich einem Adventure-Game dann auch Items anwählen
Detective und Mode, kann, genau.
Genau, er kann also irgendwie hingehen und scannt halt die Gegend und sieht dann halt, mit welchen Items er interagieren kann. Und zu diesen Items findet er dann bestimmte Informationen nochmal. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr klug gemacht, weil dann öffnet sich so eine Art Fenster und in dem Fenster siehst du halt so eine kleine Kurzbeschreibung von dem Item. Und das ist exakt das, was in Borderlands, wenn du eine Quest angenommen hast, passiert ist. Dort hast du Quests bekommen, hat sich eben auch ein Fenster geöffnet und es hat halt auch sehr stark davon gelebt, dass in diesen Fenstern dann halt so immer irgendwie, ja, ein lustiger Questaufgabe stand. So, es war halt immer sehr, sehr witzig geschrieben. Und dieses Geschriebene haben sie jetzt nicht einfach gekickt, sondern sie haben gesagt, wir binden das auf diese Weise ein. Und das fand ich halt sehr, sehr charmant.
Ja, und diese ganze Benutzerführung, die du aus dem Ego-Spiel, ich sag immer Ego, aus dem Ego-Shooter kennst, die ist ja hier auch vorhanden. Also das ist dann quasi die Benutzerführung im Spiel. Das ist ja bei Borderlands auch so eine Mischform, dass du die Sachen, die du als Display-Anzeige als Spieler siehst, auch im Spiel auf den Automaten und auf den Monitoren und so existieren. Und hier ist auch alles mit diesem Font geschrieben, in dieser Optik gestaltet, dass du dich da sofort wiedererkennst,
ja. Ja, das war sowieso extrem detailreich. Also ursprünglich, wenn du einen Charakter gespielt hast, hast du ja immer so dieses typische unten mit der Zeitleiste, die abläuft, wenn du Zeit hast zu antworten. Und das war so immer in dem gleichen Stil. Und jetzt bei Tales from the Borderlands, wenn du Reese spielst, hast du halt alles so in diesem Hyperion-Style von seinem Arbeitgeber quasi. Alles so in so einem Digital-Look. Und bei Fiona wiederum ist dann alles in diesem Style gehalten von Jacobs, von diesem Western-Waffenhändler, okay, der halt eben auch zu ihr besser passt. Ne? Yeah. Also das ist wirklich so, da sind so viele Kleinigkeiten eingewebt, die man erstmal gar nicht so unbedingt wahrnimmt, wenn man Borderlands selber jetzt nicht kennt.
Aber trotzdem funktioniert es gut, wenn man Borderlands nicht kennt, weil die Welt an sich so reich dargestellt wird, dass du die Sachen trotzdem verstehst und mitnimmst. Und diese Anspielungen, also zum Beispiel, dass der Zero da drin vorkommt, den musst du nicht kennen dafür, dass der funktioniert in diesem Setting.
Ja, das Schöne ist halt einfach, dass es für beide funktioniert. Ne? Also du kannst halt einfach das Spiel spielen und das total genießen, weil die Charaktere und die Geschichte gut sind. Du kannst dich aber auch über die ganzen Kleinigkeiten freuen. Also ich habe mich zum Beispiel wahnsinnig gefreut, als das Ding angefangen hat und es gab dieses typische gekritzelte Flashback-Intro von Borderlands, wo dann Marcus in seinem gebrochenen Englisch anfängt zu erklären, was denn jetzt überhaupt gerade das Setting ist. Mhm. Oder auch so Kleinigkeiten wie, als dann Reese und sein bester Kumpel Vaughn irgendwie vom Mond von Pandora quasi runterfliegen auf Pandora, um eben sie machen sich auf den Weg zu diesem Deal, über den wir eben gesprochen haben. Ich will da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber man hat dann wieder diese Sequenz, wo sie in einem Auto sitzen und ein Skeg, das ist quasi so eine,
diese Monster diese Standardviecher.
Ja, genau. Die überfahren das. Und das ist so eine, das wird sich jetzt jemand, der Borderlands nicht kennt, wird halt sagen, ja, okay, die fahren dann mit dem Auto und überfahren ein Vieh. Ist nett. Aber als Borderlands-Fan weiß man, so fängt halt jedes Borderlands immer an und dann kommt halt immer die Intro-Sequenz mit dem coolen Song und das haben sie hier halt genauso gemacht. Und das ist dann es ist ein schönes Gefühl als Borderlands-Fan, diese ganzen kleinen Details so gut aufgegriffen zu sehen. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, ja.
Ein großen Teil der Atmosphäre tragen vor allem für mich die Sprecher. Also neben der Musik und der Liebe zum Detail sind es die Sprecher und die Sprecherinnen, die den Charakteren so dermaßen viel Leben einhauchen. Und da haben sie auch wirklich eine tolle Riege irgendwie zusammengekriegt. Also Troy Baker, der irgendwie halt der neue Nolan North ist, der halt irgendwie in jedem Spiel auftaucht. Aber halt auch schafft, was Nolan North, der ist übrigens auch dabei als Nebenepisode, der Troy Baker schafft es, was halt auch Nolan North geschafft hat, dass man ihn nicht immer sofort, immer mit einem Charakter sofort verbindet, sondern der spricht diesen Reese und man sieht trotzdem Reese und man sieht nicht irgendwie dann die anderen Charaktere, die er sonst spricht. Also ich finde, es geht immer noch gut, dass er Charaktere spricht, ohne dass man dann so eine Fremdgesicht auf einmal projiziert sieht, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, absolut, aber das ging mir eigentlich bei allen Charakteren so in Tales from the Borderlands. Es gab ja noch den Vasquez, das ist der Chef von Reese, von Hyperion, sein Kollege, der quasi statt Reese befördert wurde, der wird von Patrick Warburton gesprochen, den kennt man ja auch aus Family Guy unter anderem. Habe ich auch
genau,
erstmal
der Polizist überhaupt nicht, im Rollstuhl, wer sich genau, da die ganze Zeit wie ich gefragt hat.
Ich habe das auch erstmal überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe ihn erstmal als guten Sprecher wahrgenommen und hinterher so, ach, wer war denn das nochmal? Mir liegt's auf der Zunge, aber in dem Moment habe ich es auch als eigene Performance wahrgenommen. Also die waren alle wirklich sehr gut.
Genau, die Frau noch, die Laura Bailey, kam mir jetzt nicht bekannt vor, aber die macht das auch super, super gut. Die spricht tausende Anime-Charaktere und was hast du vorhin gesagt? Die war bei Last Light, war die, wie hieß sie?
Fetch.
Die Fetch,
genau. Genau, bei dem gesonderten Content da, Last Light. Ja, genau, ich weiß es nicht mehr genau, ja, ich habe es genau, nicht gespielt.
Also ja, super gute Sprecher, die hauchen da so viel Leben ein und man hört denen auch den Spaß an, den sie irgendwie hatten, gell, bei diesen, ich finde, es funkelt so richtig in den Stimmen. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber man hört diesen Spaß, den die irgendwie dabei hatten. Also es kommt total gut rüber.
Ja, genau, also es ist genau das, was ich meinte mit dem Zusammenspiel. Also sie passen halt einfach gut zusammen und das kommt halt auch stark in ihren Stimmen rüber. Und das war so ein Grund, warum ich halt auch am Ende, als ich es durch hatte, gesagt habe, so Reese und Fiona waren für mich 2014 echt mit die besten Videospielcharaktere, weil ich mich so gut verstanden gefühlt habe. Die waren mir einfach richtig sympathisch. Sonst hast du in irgendwelchen Shootern und Adventure-Spielen immer so Charaktere, die zwar irgendwie interessant sind, aber einem selber so fern sind. Ich nehme jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, ein Assassin's Creed oder so. So ein Ezio ist halt irgendwie cool. Aber ich kann mich jetzt auch nicht direkt mit Ezio, ich sehe mich jetzt nicht so direkt in Ezio, aber Reese und Fiona waren halt so zwei, da habe ich gleich gedacht so, hey, das wäre ein super Kumpel, mit dem würde ich jetzt gerne direkt auch irgendwie über Pandora fahren und irgendwas anstellen.
Ja, dadurch, dass die halt auch so schusselig sind, wie wir beide.
Ja, genau. Nein,
dadurch, dass die auch so authentisch sind. Außerdem weiß man ja, dass du auf schusselige Typen stehst. Also. aber er ist nicht rothaarig hier, der Reese.
Das stimmt.
Die sind halt auch so natürlich, weil sie halt nicht die Superhelden sind. Die haben keine Spezialfähigkeiten. Ganz im Gegenteil, die haben eher so dieses Donald Duck-Prinzip, also gerade der Reese, dass der dann halt auf einmal gegen 20 Bandits irgendwie antreten muss und da trotzdem irgendwie durchkommt, so trotz seiner Schusseligkeit oder wegen seiner Schusseligkeit. Und das macht die halt einfach irre sympathisch.
Ja, das finde ich nämlich auch. Das haben sie wirklich gut gemacht. Also war mir bis jetzt von allen Telltale-Spielen, die in den letzten paar Jahren rauskommen, doch deutlich die sympathischsten Charaktere.
Was ich finde, was sie auch gut hingekriegt haben, es ist ja ein Adventure-Spiel, so wie wir es halt jetzt von Telltale kennen, dieses sehr lineare. Aber sie haben trotzdem diese Action, was Borderlands halt auch hat, trotzdem nicht vergessen. Also sie haben das trotzdem reingekriegt, dass man Kampfsituationen hat, die dann eben auch einfach zu Borderlands passen, aber trotzdem nicht diesen Adventure-Charakter verlieren.
Ja, ich fand es eine ganz schöne Mischung. Also die haben es ganz gut gemacht, dass das Ding 2,5 Stunden letztendlich lang war, was meiner Meinung nach sich schon relativ lang angefühlt hat. Mhm. Die letzten Telltale-Spiele, also Walking Dead Staffel 2, da kam in der Episode nicht so lange vor. Ich glaube, da war ich in anderthalb Stunden immer durch. Und jetzt war ich halt wirklich so 2,5 Stunden dran. Und das war halt eine Zeit, wo sich einfach viele verschiedenartige Szenen aufbauen konnten. Wir hatten halt viele, viele Dialogszenen. Aber es gab so schöne Action-Szenen, die noch so ein bisschen angepasst waren. Also ursprünglich hat man ja immer nur dieses Quicktime-Event und drück mal dies irgendwie und drück mal das. Und jetzt gab es zum Beispiel so Sequenzen, es gibt den sogenannten Loader-Bot, also so eine Art Roboter, den man dann auch nochmal selber ausstatten darf und dann kann man mit dem kämpfen und so.
Und da kommen wirklich unterschiedliche Animationsphasen dann auch und Action-Sequenzen, je nachdem, ob du jetzt Raketenwerfer oder Minigun oder sowas einbindest, ja.
Genau, und dann eben das, was wir auch eben schon angeschnitten hatten mit der Brille, wo man dann wirklich nochmal die Umgebung scannen kann und Items anklicken kann. Also so viele, viele kleine Elemente, die zusammengespielt haben, die es so abwechslungsreich gemacht haben. Und die 2,5 Stunden waren einfach lang genug, um dann auch genügend Actionsequenzen einzubinden. Und die waren halt auch alle sehr spaßig. Und es gab sogar eine Möglichkeit, danach zu looten. Das fand ich auch sehr klasse.
Und man kann Geld ausgeben. Borderlands hat ja einen sehr großen Schwerpunkt auf Kohle und viel Geld für bedienen und Items kaufen. Und ich dachte die ganze Zeit so, hey, ist es jetzt irgendwie als Gag, dass man da oben so eine Geldbörse quasi hat, also so ein, ja, wie so ein Dollarzeichen. Kannst du reingucken, hast du irgendwie dann halt auch Geld drin. Und dann gibt's halt wirklich Situationen, wo du Geld ausgeben kannst. Verändern jetzt nicht maßgeblich das Spiel bisher, aber du kannst halt unterschiedliche Dinge dann dafür kaufen, die deinen Charakter halt anders aussehen lassen, was halt einfach perfekt zu Borderlands passt.
Ja, auf jeden Fall. Also man darf es jetzt natürlich nicht zu sehr überbewerten, weil es klingt immer so ein bisschen, als wäre es ein offenes Adventure-Spiel, wo man so verschiedene Sachen dann machen kann. Es ist immer noch ein Telltale-Spiel und es ist
extrem
immer noch...
Extrem sogar, oder? In der Form sogar extrem linear.
Auf jeden Fall. Also es ist immer noch so linear, wie halt ein Telltale-Spiel ist. Du erlebst immer noch deine Geschichte. Aber es gibt dem Ganzen halt so eine nette Würze von, hey, da ist, wir haben da irgendwie eine ganz nette Vorlage und wir fangen das halt ganz gut ein, indem wir die ganzen Elemente irgendwie unterbringen und es ist alles ganz charmant.
Ja. Also ich gebe 120% mit Sahnehäubchen obendrauf und extra Loot.
Ja, man muss ja dazu sagen, wir haben vorher irgendwie in unserer Facebook-Gruppe geschrieben, ey Leute, wir brauchen noch jemanden, der Tales from the Borderlands scheiße fand, damit wir mal diskutieren können. So. Und alle so, nee, fand ich gut. Ich habe noch niemanden gesehen, der das nicht gut fand. Und es hat auch, glaube ich, sogar mehr bei Metacritic insgesamt als Game of Thrones bekommen. Nicht, dass ich jetzt auf Metacritic irgendwie was geben würde, aber
es ist
interessant, ja.
Es ist schwer, da irgendwas dran zu bemängeln, was man nicht sowieso jedem Telltale-Spiel vorwerfen kann. Also das als Disclaimer vorneweg. Wenn man mit dieser Art von Spiel die anderen Teile auch schon nicht mochte, weil man zu wenig Entscheidung hat oder weil es einem zu linear ist. Das ist das, was ich gerade meinte. Tales from the Borderlands konzentriert sich so stark auf diesen Humor und auf diese Geschichte zu erzählen, dass man gefühlt sogar noch weniger entscheiden kann als jetzt bei Wolf Among Us zum Beispiel oder so.
Ja, das stimmt schon. Aber es war mir in dem Moment eigentlich fast egal. Also ich hatte selten wieder so ein Telltale-Spiel, wo ich so durchgerusht bin. Das erste Walking Dead, da habe ich die Zeit total vergessen. Und Wolf Among Us und Walking Dead 2 haben mir zwar gut gefallen, aber ich habe dann doch in jeder Episode schon gemerkt, so ich spiele das gerade und vielleicht habe ich es dann auch gleich durch, die Episode. Und hier war es wirklich so ein, ich habe das nachts um 23.30 Uhr gekauft, weil ich eigentlich den ganzen Abend auf den Key von Telltale noch gewartet habe, in der Hoffnung, er kommt noch. Er kam nicht, ich habe es mir dann gekauft und ich habe es dann wirklich noch komplett durchgespielt, irgendwie bis 2:30. Und ich habe echt so die Zeit vergessen. Ich habe nicht gemerkt, dass es 2:30 ist. Ich habe nicht gemerkt, dass ich am nächsten Tag arbeiten musste. Ich hatte so einen Heidenspaß. Ich habe hier gesessen und ständig irgendwie laut loslachen müssen. Das hat sich wirklich gut angefühlt. Von daher kann ich auch sagen, 120% auch von meiner Seite.
Ja. Damit kommen wir auch zum Ende des Podcasts, würde ich fast sagen. Spoiler, können wir jetzt noch drüber reden. Ich habe allerdings, ist mir aufgefallen, im Vergleich zu Wolf Among Us, Walking Dead und den anderen Titeln hier extrem wenig Redebedürfnis. Also das wäre jetzt vielleicht noch sowas, was es von den anderen Telltale-Spielen unterscheidet. Bei den anderen habe ich immer so, boah, wie hast du dich an der Stelle entschieden und das war ja krass und was ist denn da bei dir passiert und dann auch so dieses rausfinden wollen, was passiert, wenn man sich da so und so entscheidet. Können wir jetzt gerne machen, aber ich wüsste gar nicht so genau, was wir da jetzt besprechen wollen.
Würde mir eigentlich ähnlich gehen. Also mein Redebedürfnis, nachdem ich das gespielt hatte, ging eher in die Richtung, Leute, ihr müsst das alles spielen. Ja, genau. Also ich bin halt wirklich am nächsten Tag in die Arbeit gekommen und habe gesagt, Leute, kauft das ist geil. Aber es gibt halt nicht so krasse Spoiler. Also klar kann man natürlich jetzt sagen, wie die Geschichte ausgeht, aber das wollen wir nicht an dieser Stelle. Ich finde auch nicht, dass es nötig ist. Ja, genau. Ja, ich finde auch gar nicht, dass es nötig ist zu sagen, ja, eigentlich hast du recht. Also man kann nicht viel dazu sagen. Es ist einfach eine gute, lustige Geschichte, die man selber spielen sollte.
Es erweckt nicht dieses Redebedürfnis, sich so auszutauschen darüber, weil es nicht so einen großen Unterschied macht. Ja, dann würde ich doch sagen, dann würde ich doch sagen, heben wir uns das für die nächsten Episoden auf, weil da müssen wir dann auch nicht mehr erklären, was das für ein Setting ist und so weiter. Dann gibt's da vielleicht mehr Redebedarf.
Wahrscheinlich. Ja. Apropos Episode und rauskommen, was ich übrigens noch ganz gut fand, weil bei Tales from the Borderlands war auch Telltales Ansatz, die Episode rauszubringen. Es gab ja eigentlich fast gar keine Info dazu, wann das jetzt kommen sollte. Und ich hatte dann noch eine halbe Woche vorher wahrgenommen, dass sie einen Stream angekündigt hatten aus einem Kino in den USA, wo sie halt die komplette Episode durchspielen wollten und Leute irgendwie per Twitch, glaube ich, reinschalten konnten. Da hatten wir damals noch eine News zugebracht und ich habe schon so gesagt, so ey, das kommt bestimmt genau an dem Tag dann raus, weil wenn sie es da komplett durchspielen, dann muss es ja dann auch erhältlich sein. Und es kam dann auch exakt dann raus. Also es gab kein großes, hey Leute, in 3 Monaten kommt die erste Episode von Tales from the Borderlands, sondern es war so ein, es ist fertig, es kommt raus. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, weil man hatte gleich so dieses, es kommt, der Hype geht gerade los und die erste News darüber ist gerade erschienen, dass das Thema jetzt wieder interessanter wird und zack, ist es da. Ja. Und im Vergleich zu den ganzen Releases, die momentan anstehen, wo immer alles ewig lang verschoben wird oder total unfertig rauskommt, fand ich das einen sehr, sehr erfrischenden und netten Ansatz, dass es dann halt einfach da war und gut war und komplett war.
Wunderbar. Dann, auf welchem System hast du es gespielt?
Auf dem PC.
Ah, okay. Weil es ist, glaube ich, jetzt für PlayStation 4. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe es dann auf der Xbox gespielt, wie immer. Das war irgendwie andere technische Probleme. Der Key konnte irgendwie nicht eingelöst werden und so weiter. Deswegen hätte mich jetzt interessiert, ob du es auf der PlayStation 4 gespielt hast, weil die alten Teile kamen ja noch nicht für die Next Gen raus, oder? Bin ich da verwirrt?
Ich glaube nicht. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also ich habe die alten Spiele immer auf der 360 gespielt. Ja. Aber ich habe mir halt irgendwie vor einem halben Jahr einen PC gekauft und finde es einfach angenehmer, wenn ich mich dann abends, wenn ich eh dran sitze, dann halt einfach noch die Folge dranhauen kann.
Your ohne Xbox will remember this.
Ja, ich weiß.
Aber schön. Was ich betonen wollte, weil ich immer gelästert habe, also geschimpft habe, dass die Xbox 360-Versionen so arg geruckelt haben, hatte ich hier nicht das Gefühl. Also auch dadurch, dass mehr Action-Sequenzen waren, wäre es auch wichtiger gewesen und das war deutlich weniger problematisch als bei den Vorgängerspielen. Also nur so als Hinweis, kann man auch beruhigt auf den Xbox spielen. Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch. Grüß deine jungen Hüpfer da im Team.
Ja, mache ich. Sehr gerne. Grüß du alle anderen.
Und wir hören uns bei der zweiten Episode.
Würde mich freuen.
Tschüss.